Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV das Depot Update 10 2025. Wir sind im Oktober angekommen, das heißt, ich bin's noch nicht. Ich nutze jetzt die letzten Minuten des September dafür aus, auch mal ein paar Bereinigungsmaßnahmen zu machen. Es ist beim Start der Aufnahme 21.09 Uhr. Ich habe noch 50 Minuten Zeit, innerhalb derer ein paar Sachen noch erledigt sein müssen. Ich bin selber ganz gespannt, ob ich das, was ich mir für heute vorgenommen habe, eigentlich alles reinkriege, denn bei so einer Aufzeichnung sind ja immer auch ein paar Sachen dabei, wo geschnitten und neu angesetzt werden muss. Ihr werdet sehen, alles, was nicht 50 Minuten ist, ist quasi in irgendeiner Form verschütt gegangen, versabbelt worden oder was auch immer. Eine Sache, die versabbeln wir hier aber nicht. Christian Veröhl, Chief Economist von Scalable, ist jetzt hier mit dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und losgehen soll es mit About You. Bei diesem Unternehmen habe ich diverse Male gekauft, nämlich im Juni 21, im Juli 21, im August 21. Das Ganze hat sich aber nicht so unbedingt positiv entwickelt, wie man A an diesem Chart, B an dieser Darstellung hier sehen kann. Drei Käufe, insgesamt 1.700 Euro dabei investiert, sind jetzt noch 463 Euro wert. Das einzig Positive, was man hier sehen kann, ist zum einen, dass durch eine Übernahme von Zalando hier zumindest der Kurs wieder auf ein Niveau von 6,50 Euro, 6,60 Euro gehoben wurde. Die Übernahme ist im Gange, hier tut sich eigentlich nichts mehr. Und so wäre die Aktie eben bei einem weiteren Halten einfach nur totes Kapital. Totes Kapital brauchen wir nicht. Parallel dazu kann ich 1.237,35 oder 1.200 Euro in dem Bereich eben auch als Verlust ja durchaus auch mal mit dem einen oder anderen verrechnen. Von daher hier also zack, 70 Euro in den Verkauf. Es ist 21.14 Uhr, also von daher sind wir mal lieber hier mit einem Limit unterwegs. Von daher, ihr Limit liegt unter dem aktuellen Kurs, die Order wird gegebenenfalls sofort ausgeführt, das ist ja in Ordnung. Aber falls da jetzt irgendwas anders läuft, dann ist hier zumindest die Situation schon mal wieder ein bisschen sicherer. So, und jetzt hat sich About You schon wieder neu geladen. Der Kurs ist immer noch der gleiche. Jetzt kann ich aber nicht mehr verkaufen, weil die Aktie jetzt verkauft ist. Bei der Gelegenheit, was ich noch gar nicht gemacht habe, was ich zum Start des Depotüberblicks eigentlich immer mache, und das können wir ja jetzt an der Stelle nachholen, nach diesem Verkauf ist es so, dass ich mit 343.000 Euro 800 und ein paar zerquetschte aus diesem Monat rausgehe. Beim Broker sind immer noch so knapp 15.100 Euro hinterlegt. Beim Bader Broker sind im Moment 328.000 Euro. Und das Schöne ist, dass in einem sehr überschaubaren Zeitraum diese beiden Sachen zusammengelegt werden. Und das ist jetzt im Grunde genommen kein Werbeblock, sondern das ist eine einfache Überzeugung, die jetzt gar kommt. Wenn ihr noch kein Scalable-Konto habt, würde ich euch auf Basis dessen, von dem ich weiß, was in den nächsten Monaten da passieren wird, insbesondere wenn die Zusammenlegung erfolgt, ihr werdet dieses Depot sehr, sehr genießen und die Möglichkeiten, die ihr mit dem neuen Scalable Broker haben werdet. Das wird viel Spaß machen. Ich selber werde bis Anfang November ganz normal hier meine beiden Depots weiterhin führen, werde ganz normal den Switch mitmachen und dann eben auch darüber berichten, wie das Ganze eigentlich abgelaufen ist, welche kleineren Pannen es möglicherweise auch gab, wissen wir ja alles nicht. Größere Pannen, davon gehe ich im Moment nicht aus, aber das Ganze wird eben in überschaubarer Zeit stattfinden. Ansonsten sieht es bezogen auf die letzten 12 Monate ganz schön aus. Das Depot hat 48.000 Euro an Wert zugelegt. Im letzten Monat hat es immerhin um 4.660 Euro zugelegt. Aber da muss man fairerweise auch sagen, der Scalable MSCI World hat 3% zugelegt. 3% sind es hier nicht geworden. Von daher ist es diesmal so, dass in den letzten Wochen der ETF die bessere Anlage gewesen wäre. Aber wenn ihr euch an die letzten Sendungen zum Depot-Update zurückerinnert, sah es davor eben ein paar Mal für mich besser aus. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was ihr hier noch seht, ist der Duolingo Long, den ich in der Sendung mit Max Rahn gekauft habe. Der ist jetzt 31% im Plus. Aber dabei daran denken, der ist eine Aktienersatzposition. Da ich damals mit einem Hebel 2 gekauft habe, ist es äquivalent zu einer Wertentwicklung von 15%. Ist auch schön, aber wir wollen ja keinen falschen Eindruck erwecken. So, About You, erste Aktie, die weg ist. Die zweite Aktie, die eben schon zu sehen war, ist die Aktie von Mutares. Da mache ich es auch ganz kurz. Ich war auf einer Investor Relations Veranstaltung im September, der Riverboat Cruise von Matthias Stüfe. Die Präsentation von Mutares hat mir da in der Tat ganz gut gefallen. Der Kurs hat netterweise nicht positiv drauf reagiert. Ich bin in dieser Aktie ja ohnehin schon investiert, allerdings auch mit 27% im Minus. Da gab's, nennen wir es mal, so ein paar buchhalterische und Analystenschwierigkeiten, die man so hatte. Nach dem, was ich gehört habe, da bin ich aber zumindest zuversichtlich, dass diese Sachen jetzt hinter der Gesellschaft liegen und auch ein paar gute Nachrichten noch bereitstehen. Deswegen kaufe ich hier nach 35 Aktien. Dann habe ich entsprechend 60. Ich kaufe zu einem Kurs von 29,80. Ich glaube, das war eben der Kurs, der als für mich verfügbarer Kurs angegeben wurde. Das hat hier sofort geklappt. Die Anzeige signalisiert mir hier, dass der Kauf zu 29,70 durchgeführt wurde. Also von daher eine Depotausweitung. Mutares werde ich heute nicht länger machen. Mir wäre da in der Tat auch selber lieber, wenn das der Vorstand hier bei einem Gastauftritt macht. Wenn euch das Unternehmen interessiert, ich will es gar nicht länger machen an der Stelle. Wenn ihr mehr zu Mutares hören wollt, dann hätte ich ganz gerne hier den Vorstand zu Gast, der dann gerne mal ein bisschen präsentieren kann. Ich würde mir dann auch zwei Leute dazu einladen, die auch auf der Kritikebene ein bisschen mehr Zunder reingeben können. Da würde mir der ein oder andere einfallen, damit wir hier auch einen kritischen Dialog mit dem Unternehmen haben. Aber wir haben hier eine Firma, 700 Millionen Euro Marktkapitalisierung, 1,8 Milliarden Enterprise Value, also auch eine ganz ordentliche Netto-Schuldenposition, aber auch eine Beteiligungsfirma mit eigentlich mehr Werten, als es der Kurs ausdrückt, und deswegen hier jetzt aufgestockt. Zweite Aktie in der heutigen Sendung. Und man sagt ja, aller guten Dinge sind drei, aber drei ist eben immer noch der Anfang gerade dieser Ausgabe. Wir sind bei Softbank angekommen. Da ist wichtig, dass ich in der letzten Ausgabe eine Stop-Loss-Order eingegeben hatte. Die ist mit dem Ex-Dividendetag am 29.09. abgelaufen. Zahltag der Dividende ist zwar erst Ende September, die müsste ich dann auch noch bekommen. Aber hier ist es jetzt eben so, dass die Aktie netterweise auch in dieser Zeit deutlich an Wert zugelegt hat. Ich selber hatte ja eine Stop-Loss-Order hier aufgegeben bei einem Stop-Preis von 84,50. Ich wurde dann in den Kommentaren des letzten Depot-Updates darauf hingewiesen, dass meine 84,50 ja jetzt nicht sonderlich professionell mit einem Chart-Tool ermittelt waren, was ich ein bisschen kleinlich fand, ehrlicherweise. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, es stimmt. Es war eher so ein bisschen hemdsärmlich gemacht, nämlich mit dem Chart-Tool von Scalable, was nicht die kompletten Tagesschwankungen immer mitnimmt. Und weil wir jetzt eben in neue Kursdimensionen vorgestoßen sind, machen wir das jetzt anders. Aber bevor ich das mache, würde ich ganz gerne noch ein paar Worte dazu loswerden, was eigentlich bei der Softbank jetzt gerade so passiert ist. Denn da ist es eben so, dass im September unmittelbar nach der Hinterlegung der Stop-Loss-Order im Grunde klar wurde, naja, die werde ich wohl nicht brauchen, diese Stop-Loss-Order. Die Softbank-Aktie hat deutlich zugelegt. Da war zum einen, dass man mit Oracle Multimilliarden-Dollar-AI-Verträge bekannt gegeben hat. Oracle, klar, Top-Performer-Aktie in den letzten Wochen, aber eine Softbank ist Großunterstützer von dem, was die da vorhaben und hat entsprechend deutlich zugelegt. Und vor dem Hintergrund ist es hier einfach so, dass die Softbank eben auch wirklich in etwas gelangt ist, was man Uncharted Territory nennt. Und hier kann man wirklich nicht meckern. Das ist ein professionelles Chart-Tool von Stock 3. Hier sind wir im Jahr 2007. Da war die Aktie irgendwie so im Bereich von 6 Euro umgerechnet. Ist dann im Jahr 2014 irgendwann mal wieder angekommen in den 30ern. Ist dort lange verharrt, war dann in den späten 10er-Jahren oberhalb der 30, ab und zu mal kurz drunter. Das waren immer Kaufgelegenheiten, genau wie Kaufgelegenheiten auch waren. Alles, was unter 35 Euro im Grunde genommen war, ihr könnt es hier sehen. Aber jetzt zoome ich mal ein bisschen ran, denn Kritik hat ja immer auch was Gutes. Man guckt sich nämlich an nach dem Motto, stimmt das nicht in irgendeiner Form? Und hier ist es jetzt eben so, dass wir anhand dieser Candlesticks sehen, wie ist eigentlich die Ausprägung. Eröffnungskurs ist das eine, Schlusskurs ist das andere. Wenn der Schlusskurs unterhalb des Eröffnungskurses liegt, dann ist die Kerze rot. Wenn es umgekehrt ist, dass der Schlusskurs oberhalb des Eröffnungskurses liegt, ist die Kerze grün. Wichtig ist vor allen Dingen aber auch, die Bandbreiten hier zu erkennen. Und man kann hier sehen, dass der Tiefkurs am, wann auch immer, am 11.9. Bei 101,80 Euro war, am 17.9. war er bei 101,70 Euro, am 22.9. war er bei 101,52 Euro. So, also unter 101,50 Euro notiert die Aktie nicht. So, und damit haben wir jetzt im Grunde genommen auch ein Stop-Level hier gefunden, was ich bei der Softbank wieder eingeben werde. Denn, und ich erinnere an dieser Stelle dann auch mal an eine der bekanntesten Börsenweisheiten, die ich für diese Situation jetzt mal leicht umgestellt habe, nämlich in werde gierig, wenn andere ängstlich sind, aber sei auch ein bisschen ängstlich, wenn andere gierig sind. Und was alles an Gier und an Fantastilliarden im Moment in diesem gesamten AI-Game so alles abläuft, eine Softbank-Aktie auf Allzeithoch nach einer extrem starken Entwicklung. Das war auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal ein Warnsignal. Von daher, sie darf gerne weiter steigen, aber wenn die Aktie unter 101 Euro, die 50 Cent lasse ich mal als kleine Kulanz da hängen, wenn die Aktie unter 101 Euro fällt, dann wäre ich da ganz gerne raus und gehe deswegen auf den Stopp-Hinzufügen-Bereich, gebe hier die 101 ein und damit wird diese Order erst dann ausgeführt, wenn die 101 Euro erreicht werden. Solange sie darüber notiert, passiert gar nichts. Wenn sie auf 120, 130, 140 steigt, ist gut. Wenn sie plötzlich aufgrund von irgendeiner schrecklichen Nachricht bei nur noch 90 oder 80 eröffnet, habe ich an der Stelle Pech gehabt. Ist dann immer noch ein schöner Gewinn, aber das ist das Risiko auch bei einer Stop-Limit-Order. Hier nochmal in der Übersicht, mit den 25 Aktien, die ich jetzt noch habe, habe ich einen Einstiegskurs von 42 Euro. Verkaufe also ungefähr mit einem Gewinn von 150%, wenn es zu einem Verkauf kommt. Und wenn es zu keinem Verkauf kommt, bin ich ja auch nicht böse. Speaking of AI-Wahnsinn, da sind wir im Grunde schon bei dem nächsten Unternehmen angekommen, was auch eine Wahnsinnsentwicklung in den letzten Wochen, aber im Grunde auch im letzten Jahr hinter sich gebracht hat. Diese Aktie ist eine von den Aktien, die Markus Koch bei seinem Auftritt von vor knapp einem Jahr als eine der Aktien vorgestellt hat, bei der er sich vorstellen könnte, dass die in irgendeiner Form ein Revival erlebt. Die Sendung mit Markus habe ich Anfang Oktober 2024 aufgenommen. Ich glaube, wir beide konnten uns nicht vorstellen, was in den nächsten 12 Monaten alles auf dieser Welt passieren würde, insbesondere in den USA. Hier war es so, dass Markus ein Limit mal in den Raum gestellt hat, was ich dann auch eingegeben habe, ein im Grunde genommen aus der heutigen Perspektive eher Abstauber-Limit zu nennendes Kaufniveau, das ich eingegeben hatte, und zwar am 7. Oktober und dann blieb diese Order drin. Im Oktober, im November, im Dezember, im Januar, im Februar, im März, aber am 7. April, also genau ein halbes Jahr nach Eingabe dieser limitierten Order, war der Kurs in der Tat bei 17,10 Euro. Zu diesem Kurs habe ich dann gekauft. Wenn wir jetzt hier mal nachgucken, gab es eigentlich viel niedrigere Kurse. Naja, 16,68 sind hier in dem Charttool von Scalable einmal drin. Irgendwas unter 17 wäre auch möglich gewesen. Aber da hat der Markus schon ein sehr, sehr gutes Limit vorgegeben. Und naja, was in den letzten Wochen so alles los war, nur nochmal zur Aufzählung. Die USA übernehmen 10% Anteil von Intel, investieren 8,9 Milliarden US-Dollar zu 20,47 je Aktie für 9,9%, sind damit größter Einzelaktionär. Beteiligung soll passiv sein. Das nächste ist, weil der nächste kräftige Anstieg erfolgte, weil Nvidia dann auch noch ein Investment gemacht hat. Und wenn wir uns hier mal den letzten Monat angucken, wird eben deutlich, dass hier eben auch nochmal was passiert ist. Das war so um den 19.09. herum. Das war das Nvidia Investment. Da wurde bekannt gegeben, dass Nvidia 5 Milliarden zu 23,28 Dollar investiert. Da hat Intel auch nochmal einen richtigen Satz gemacht. Und jetzt geht's im Grunde genommen weiter. Intel sucht Investmentpartnerschaften mit Apple und TSMC. Gibt's weitere Gespräche über einen Einstieg. Softbank investiert auch nochmal 2 Milliarden. Also da geht's bei Intel geht's im Moment gerade auf der Kapitalseite richtig ab. Und man muss sich dann eben mal fragen, was ist hier eigentlich so beim Unternehmen los? Und dazu könnt ihr zum einen ihr in eure Unterlagen reingucken, wo ich die aktuellen Zahlen mal mit reingebracht habe. Ich würde mich hier aber ganz gerne etwas dynamischer in dem Bereich von Guru-Fokus bewegen. Also Vorteil jetzt an der Stelle für die Videozuschauer. Die können das nachvollziehen. Wenn ihr aber Podcast hört und es gerne macht, in den Unterlagen habt ihr zumindest eine gute Übersicht zu den Intel-Zahlen auch in der Vergangenheit. Die prognostischen Zahlen, die sind eigentlich gar nicht so wichtig, aber man kann zumindest mal ganz kurz daran erinnern, dass Intel auch in der Vergangenheit in der Lage war, Margen, Nettomargen von bis zu knapp 30% zu realisieren. Davon ist man mit im Moment minus 35 oder minus 38% natürlich weit entfernt. Der Umsatz ist zurückgegangen, alles keine Frage. Aber die Aktie nach der Situation und in dem gesamten Umfeld, die halte ich natürlich. Wenn ich bei AMD und bei Infineon nur zwei Aktien, die bestimmt keine optimalen Peers sind, aber zumindest mal von der Bewertung einfach auch so ein bisschen signalisieren, welche Nettorenditen sind eigentlich realistisch. Das zeigt Intel selber. Von daher 10%, 20%, 30% ist alles im Bereich des Möglichen. Und wenn man jetzt einfach mal wirklich ganz simpel rangeht und man unterstellt, dieses Unternehmen wird infolge dieser neuen Partnerschaften eine Rückkehr schaffen auf die in 2021 knapp erreichten 80 Milliarden Dollar Umsatz. Hinzu wird kommen, dass eine 20-prozentige Nettomarge realisiert wird. Dann entspricht das dann einem Nettogewinn von etwa 16 Milliarden US-Dollar. Das ist noch nicht das Rekordniveau, was man in 19 und 20 erreicht hatte, als mit den angesprochenen knapp 30 eben im Bereich von 21 Milliarden US-Dollar realisiert wurden, sondern jetzt mal nur eine bescheiden wirkende Nettomarge von 20%. Bedeuten 16 Milliarden Dollar Profit, die mit einem 25er KGV angesetzt, was in dem Chip-Bereich jetzt auch nicht mega proaktiv ist, würde eine 400 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung bedeuten. Man muss fairerweise auch dazu sagen, dass gerade die Intel eine Aktie war, die lange Zeit auch bei einem deutlich anderen Multiple notiert hat. Aber ich habe mich jetzt mal mit einem Multiple auseinandergesetzt, was dem Umfeld, in dem sich die Aktie dann bewegt, einigermaßen gerecht wird und wo vielleicht auch dann eine gewisse Portion Verrücktheit mit dabei ist. Also 25er Multiple, 400 Milliarden Marktkapitalisierung, das wäre dann auch etwas, was dieses Unternehmen so noch nie hatte. Die Marktkapitalisierung zu einem Jahresende betrug maximal 256 Milliarden, dürfte dann auf Basis eines Aktienkurses, der im Hoch eben bei 68 irgendwie mal gelegen hat, eben vielleicht noch ein Schnaps höher gewesen sein, aber das interessiert uns ja alles nicht. Spannender bei den 400 Milliarden, weil es dann eben auch in den Kurs geht, ist dann eben die entsprechende Anzahl der umlaufenden Aktien. Da bin ich mir im Moment nicht so ganz sicher, wie groß diese Zahl eigentlich ist. Also da muss man ein Fragezeichen ranmachen. Vielleicht sind es ja hier jetzt auch schon mittlerweile 5 Milliarden Aktien. Wenn das der Fall wäre und da 5 Milliarden Aktien durch die Gegend laufen, dann ist aber auch der Kurs relativ einfach erreichbar, weil an der Stelle würde man dann 400 durch 5 teilen und dann würde die Aktie auf dem Kurs wieder von 80 US-Dollar kommen. Das ist kein Kursziel, das ist keine Erwartungshaltung. Es kann auch falsch sein, was die Anzahl der Shares Outstanding nach diesen ganzen Transaktionen, die da so anstehen, anbelangt. Aber es ist zumindest eine Sache, wo ich persönlich sage, naja, also wenn die Aktie jetzt bei 33 irgendwie steht und sie im Grunde genommen Potenzial auf Basis von so ein paar Herleitungen hat, auf 50, 60, 70, 80 zu steigen, dann muss ich die ja im Moment nicht verkaufen und ich will jetzt die USA auch nicht abbauen. Also von daher, die Intel, zu der wollte ich mal ein Update geben, wie es da jetzt aussieht, nach dem, was in den letzten Wochen alles passiert ist. Und das war's zu der Intel. Ich sprinte weiter. Es ist inzwischen 21.36 Uhr und ich habe noch eine ganze Menge vor mir, wie ihr ja auch anhand der Liste, die ich am Anfang eingeblendet habe, ablesen könnt. So, und jetzt sind wir bei einer Aktie, wo sich genau dieses Value Play, was ich mit Stefan Waldhauser hier sehr, sehr gerne gespielt habe, wo er verschiedene Unternehmen vorgestellt habe und wo ich mich für einige davon entschieden habe, unter anderem eine Vimeo. Und das könnt ihr auch nochmal in den Transaktionen hier nachvollziehen, dass ich im Oktober 24 nach einer Sendung mit Stefan für 4,50 Euro eine Position gekauft habe, im April 25 nochmal eine nachgekauft habe für 4,74 und auch nach der letzten Sendung diese Position nochmal dann zu 3,34 deutlich ausgebaut habe und insgesamt dann eben auf einmal 3.646 Euro investiert hatte. Also so nach dem, was ich bei Echtgeld TV so investiere, schon im oberen Bereich unterwegs war. Naja, und dann kam das, was im Grunde genommen auch von Stefan in den Raum gestellt wurde, dass nämlich irgendwann mal jemand um die Ecke kommen könnte und auf die Idee gekommen ist, Vimeo zu übernehmen. Und zwar für 1,38 Milliarden US-Dollar übernimmt oder will Bending Spoons Vimeo übernehmen. Das entspricht einer Barabfindung von 7 US-Dollar 85 Cent. Und das war zum damaligen Zeitpunkt ein 60-prozentiger Aufschlag. So, die 7,85 muss man jetzt mal ein bisschen umrechnen. Zum Zeitpunkt der Sendungsaufzeichnung notiert ein US-Dollar bei ungefähr 1,175. Bezogen auf 7,85 US-Dollar heißt es dann eben, dass wir hier so mit 6,68 rechnen können. Der Geldkurs ist im Moment 6,55. Das sind 2% weniger. Das ist nicht deswegen, weil man bei beispielsweise Getex so gierig ist, sondern weil da ja auch noch eine gewisse Unsicherheit, ob dieser Deal dann auch wirklich so stattfindet, durchläuft. Deswegen notiert die Aktie etwas darunter. Man kann sie sogar unter dem fairen, umrechnungstechnisch fairen Kurs kaufen, hat dann quasi ein Wechselkursrisiko sich eingekauft, also muss man jetzt nicht unbedingt machen. Aber für mich ist es einfach. Hier ist die Transaktion eine sehr, sehr simple. Die Nummer wird durchgehen. Man kann das bedauern, also auch gerade wie Bending Spoons mit so Gesellschaften durchgehen. Eigentlich ist es schade, weil hier war mehr Potenzial drin. Aber jetzt muss man auch mal eins sagen, man soll sich mal über relativ einfach realisierte 63% Gewinn nicht zu laut beschweren. Also von daher Stückzahl 900 eingeben. Limit natürlich, es ist 21.39 Uhr und da geben wir natürlich ein 6,55 Euro, so rum nämlich. Und von daher wird diese Aktie dann jetzt auch sofort verkauft, verschwindet hier aus der Ansicht, das war eine schöne Spekulation, die schön ausgegangen ist und wo man dann eben sieht, es lohnt sich dann schon auch mal billig einzukaufen, auch wenn dann der eine oder andere in zockigeren Werten investierte, immer von den Rohrkrepierern spricht, aber ihr könnt ja unter den drei Vimeo-Sendungen selber nochmal nachgucken, ob sich da jemand hervortut. Der schönste Kommentar, der mir zugeschickt wird, kriegt vielleicht einen von den Bonbon-Dosen dann da hinten. Also guckt gerne nochmal in den Vergangenheiten nach. Aber die Waldhauser-Wochen waren ja damit nicht zu Ende. Ja, also Vimeo war das eine. Jetzt kann ich das Fenster schließen. Und dann sind wir gleich bei der nächsten. Warner Brothers Discovery ist auch eine Aktie, die von Stefan Waldhauser hier vorgestellt wurde und die ich ja irgendwann mal dadurch bekommen hatte, dass sie eben von einer anderen Aktienposition eingebucht wurde. Und los ging das Ganze mit Warner Brothers Discovery ja schon im Mai 22. Da wurden dann final 24,19 Aktien dieser Gesellschaft in mein Depot eingebucht. Und zwar deswegen, weil ich ja Aktionär von AT&T war. Die hatten sich entschieden, mit Telefonie haben wir genug zu tun, der ganze Mediengedöns weg damit und so weiter. Und dann war es im Oktober 24 eben so, dass Stefan Waldhauser hier war, dass ich in dem Zuge die Aktie für 7 € gekauft habe und im Grunde genommen auch da in den letzten im letzten Jahr schon das eine oder andere Spannende erlebt habe, denn direkt nach dem Kauf ging es leicht zurück, aber dann ging die Aktie dann auch schön über 10 € rüber, fiel dann nochmal zurück und berappelte sich dann wieder über 10 €, also war eigentlich ganz in Ordnung. Und Ende August hatte sich Stefan das ganze Unternehmen nochmal intensiver angeguckt und hat eben mal gerechnet, dass auf Basis dessen, was dann wieder neu man sich vorgenommen hat, nämlich noch einer weiteren Aufspaltung, dass Warner Brothers Discovery irgendwie so ein Enterprise Value haben müsste oder hätte haben müssen von 88 Milliarden US-Dollar. Bei einer erwarteten Nettoverschuldung Mitte 26 nach einer Refinanzierung und nach einem Schuldenabbau hätte die noch 27 Milliarden betragen. Also ein abgeleitetes Eigenkapital von 61,5 Milliarden US-Dollar bei dann erwarteten 2,5 Milliarden verwässerten Aktien. So, und daraus hat Stefan irgendwie so ein Kurspotenzial errechnet von knapp 25 US-Dollar. Und das zu einem damaligen Kurs Ende August, davon reden wir ja gerade, noch Ende August von eben 11,64 Dollar oder 10 € was in den 70ern. Und die 25 geteilt durch 1,175 entsprechen dann eben 21 € als eigentliches Kurspotenzial. Und nun seht ihr, und viele von euch werden es auch wissen, dass die Aktie ja auch nochmal einen Kurssprung hingelegt hat. Und das lag daran, dass das Wall Street Journal am 11.9. einen Artikel publiziert hat, in dem sie angekündigt oder darüber berichtet haben, dass Paramount Skydance ein Angebot vorbereitet für Warner Brothers Discovery. Dieses Angebot sollte von der Allison-Familie gebackt sein. CEO von Skydance ist David Allison. Der hat einen relativ vermögenden Vater, nämlich Larry Allison, den Chef von Oracle, der im letzten Monat ohnehin gerade ein bisschen reicher geworden ist. Was spricht dann also dagegen, als nochmal ein bisschen von dem zugewonnenen Kapital dafür auszugeben, auch noch im Medienbereich extra zuzulegen? So, das ist also das, was im Moment so im Gespräch ist. Es sollte geboten werden, und nach diesen Berichten sprangen die Warner Brothers Discovery Aktien um bis zu 30% an, auch Paramount Skydance konnte zulegen und die Marktkapitalisierung ist jetzt eben in einem Bereich schon mal von 46 Milliarden US-Dollar. Bei einem Enterprise Value, das war ja auch ein Thema, von immerhin 77, also Nettoverschuldung hier eben bei 30 Milliarden. So, und jetzt ist man eben in der Situation, was macht man hier? Und hier ist die Entscheidung auch wiederum gar nicht so schwierig. Da mache ich gar nichts, weil die Berechnung von Stefan hat einen deutlich höheren Wert angegeben. Es ist auch noch gar kein Gebot da. Es kann also mit anderen Worten auch sein, dass die irgendwann sagen, wir hatten gar nicht vor, wirklich darauf zu bieten und der Kurs dann wieder auf 10 oder 12 zurückfällt, also jetzt im Euro-Bereich gerechnet. Ich verkaufe die Aktie hier aber nicht, einfach weil das Potenzial noch nicht ausge, nutzt es. Und bei dem, was in den USA gerade so an Übernahmesituationen und sonstigen Dingen so los ist, kann man eben auch noch davon ausgehen, dass im Zweifelsfall noch mal ein bisschen Schnaps oder Dollar draufgelegt werden. Es gibt ja im Moment einige davon und gerade die Familie Ellison hat im Moment davon mehr als genug. Was eine eventuelle Übernahme von Warner Brothers Discovery für mich einigermaßen schwer erträglich macht, ist die Vorstellung, dass nach X und Musk, Meta und Zuckerberg, Washington Post und Bezos auch eine weitere Medienbastion in präsidentenfreundliche Hände fallen könnte. Die Rede ist hier von CNN. Das gehört auch an irgendeiner Stelle zu dem ganzen Konglomerat, wo natürlich unglaublich viele Rechte, Filmrechte und so weiter drin sind. Aber die Vorstellung, auch noch CNN in präsidentenfreundlichen Händen zu haben, da wird es dann irgendwann auch schon medial schwierig in den USA. Und dann bleibt jetzt aus dem Stand eigentlich bleiben nur noch zwei Medien übrig, die mit großer Wahrscheinlichkeit sich auch mal herausnehmen, präsidentschaftskritisch zu berichten, mit all den Risiken, die damit einhergehen. Das ist die New York Times, die ja gerade eine 15 Milliarden Dollar Klage reingedrückt bekommen hat. Ansonsten würde mir noch Bloomberg einfallen. Ich glaube, da wird man sich dann auch ein bisschen schwerer tun, den Kollegen zu verklagen, weil das ist jemand, der im Zweifelsfall auch mal mit Geld dagegenhalten könnte und das Ganze auch mal intensiver ausfechten könnte. Aber man sieht in den USA eben im Moment, was so alles passiert. Bezogen auf diese Situation ist es jetzt eben einfach so, dass die Aktie Rückenwind bekommen hat. Die Gesamtposition, die ich bei mit einem Durchschnittskurs von 7 Euro, Entschuldigung, im Depot zu stehen habe, steht mit knapp 140% im Plus. Es könnten eigentlich 200 werden, denn wenn wir jetzt nochmal an die 25 Dollar von Stefan Waldhauser denken, die umgerechnet ungefähr 21 Dollar entsprechen, dann sind es eben 200% als Potenzial. Von daher werde ich bei dieser Aktie Warner Brothers nichts tun. Walt Disney ist ja auch eine Medienaktie und die haben im Moment eben damit zu kämpfen, dass sie sich zum einen der Klage-, Vergleichs- und auch Genehmigungspraxis in der aktuellen Präsidentschaft ausgesetzt sehen, das Geschäft insgesamt damit deutlich schwerer kalkulierbar wird. Im Moment wird es zusätzlich auch noch deswegen schwerer kalkulierbar, weil man durch die zeitweilige Suspendierung von Jimmy Kimmel möglicherweise eine sehr, sehr große Anzahl von Stornierungen sich eingefangen hat, die, wenn sowas dann mal ausgesprochen ist, vielleicht nicht so einfach zurückgenommen werden. Was mich bei Disney im Moment zunehmend stört, auch im Hinblick auf die Entwicklung in den USA, ist die zurückgehende Konsumneigung, die sich ja jetzt auch schon dadurch ausgedrückt hat, dass Powell die Zinsen gesenkt hat aufgrund von Signalen, die er aufgenommen hat und die er dann auch mal dafür genutzt hat, um diese vom Präsidenten ja seit Monaten geforderte Zinssenkung durchzuführen. Also da ist richtig Druck drin. Ich bin mit der Aktie 13,6% vorne. Ich halte es im Moment für eine Risikoposition und sage deswegen relativ einfach, es sind 12 Aktien, die ich in der Gemengelage nicht so gerne habe. Deswegen eine schnelle Limiteingabe bei 97,40 €. 97,43 € gibt's im Moment. Damit dürfte diese Order auch schnell ausgeführt sein. Ist sie mit 97,41 €. Und damit stehen hier unten jetzt auch keine Aktien mehr. Ist schade. Ich mag das Unternehmen. Ich mag die Produkte, aber wir reden ja hier über Börse. Wir reden auch über Börse, als ich damals irgendwann die 3M gekauft habe. Da stand dann irgendwann auch noch eine Abspaltung im Raum. Und hier ist es eben so, dass die Abspaltung etwas ist, was einen zusätzlichen Wert generiert. Ich habe die Position bewusst separat gehalten. Zeige euch jetzt zunächst mal, wie das Ganze eigentlich irgendwann mal entstanden ist, nämlich, dass ich am 8. März 23 10 Aktien von 3M zu 101 € gekauft habe. So, inzwischen steht die Aktie ein ganzes Stück höher, nämlich bei 132 €. Parallel dazu habe ich noch ein paar Aktien von Solventum bekommen, einem Unternehmen aus dem Medizinbereich, was ich im Grunde genommen auch nicht unbedingt brauche, aber es war zumindest eine ganz praktische Sache. Und wenn man sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzt, ist es vielleicht auch eine interessante Aktie. Ich habe nicht vor, mich mit dem Unternehmen größer auseinanderzusetzen, zumindest jetzt nicht. Wenn ihr euch das wünscht, dass ich mir Solventum beispielsweise mal intensiver angucke, schreibt es in die Kommentare. Wenn entsprechend viele Daumen nach oben gehen, kann ich das nochmal machen. Heute wird sie das Depot verlassen, und zwar im Wesentlichen deswegen, weil ich mich von der 3M-Position trennen will. Damals war die Situation so, dass ich ungefähr zu einem KGV von 15 eingekauft haben dürfte. Ist-KGV ist im Moment bei ungefähr 20. Und sagen wir mal so, ich habe bei diesem Unternehmen auch so meine Zweifel, dass 3M in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen in besonders ruhigem Fahrwasser unterwegs sein wird. Deswegen, um hier die Dinge zu beschleunigen, beschleunige ich sie jetzt hier auch. Ich halte es kurz, insbesondere mit Blick auf die Uhr. Ich habe nämlich nur noch 5 Minuten, um die Orders, die ich noch vorhabe, so durchzuführen. Mal sehen, was ich noch alles hinkriege, und verkaufe auch diese Aktie hier für 131,90. Nehme da einen schönen Gewinn mit und bekomme das hier auch schon bestätigt, dass sie weg ist. Und parallel dazu verkaufe ich auch meine 2,5 Solventum-Aktien. Da kommt natürlich dann, weil der Verkaufspreis unter 250 Euro sein wird, nochmal ein kleiner Euro mit dazu. Ich sage jetzt hier mal 62, mal sehen, was da passiert. Ein Euro wird zusätzlich in Abzug gebracht, weil der Wert eben entsprechend das Ganze unterschreitet. So, diese Aktie ist jetzt auch weg. Und damit ist dieses 3M-Kapitel dann auch beendet. Und es geht weiter. Eine Aktie, die ich seit langem und mit viel Freude im Depot habe, wo man auch nochmal in die Vergangenheit reingucken kann, ist die Deere-Aktie. Die habe ich schon vor 2020 gekauft. Also sie ist wirklich richtig lange im Depot. Ich habe zwischenzeitlich auch schon mal einen Verkauf vorgenommen. Im Januar 2023 habe ich für damals knapp 400 Euro zwei Aktien verkauft für 398. Da ist die Aktie jetzt wieder drunter. Wenn wir uns mal den längeren Kurs angucken, sehen wir hier eben auch, dass sie es mal auf 450, 460 Euro geschafft hat, aber im Grunde genommen jetzt ein bisschen seitwärts läuft. Und ein bisschen bedrohlicher wird's wenn ihr euch in den Unterlagen umguckt, in denen übrigens auch Walt Disney, 3M, und natürlich auch Deere enthalten ist. Und wenn ihr euch das Ganze bei Deere mal ein bisschen anguckt, dann merkt ihr eben, dass zum einen die Nettomarge nach unten geht, dass zum anderen die sehr, sehr günstige Bewertung, die irgendwann dann eben mal wirklich bei einem 10er KGV gemündet hat im Oktober 23, mittlerweile bei einem Ist-KGV von 24 angekommen ist. So, wenn wir das Ganze dann noch in Verbindung setzen mit einem jetzt nicht unbedingt ambitioniert steigenden Gewinn pro Aktie, sondern einem Gewinn pro Aktie, der von 34,80 auf 25,40 auf 18,53 fallen soll, um dann im nächsten Jahr aber wieder zumindest 10% zuzulegen, ist es eine Position, wo ich sage, was zum Geier ist da eigentlich los, dass diese Aktie noch auf diesen Kurshöhen notiert? Ich finde es an der Stelle nett, sage um 21.58 Uhr exakt, bei 300 knapp 89 nehme ich diese letzten 5 Aktien jetzt auch aus dem Depot raus und sage hier 388, alles gut, tschüss damit. Bin aber immer noch nicht fertig eigentlich mit dem, was ich für heute vorhatte. Denn als nächstes, wobei das wird knapp, aber das könnte zumindest noch gelingen, und die Nasdaq kann ich ja dann noch ein bisschen erzählen, warum ich die jetzt gleich verkaufe. Den Verkauf schieße ich jetzt noch hinterher, sage hier 30 Aktien sollen raus. Das Limit beträgt 75,20. Mal gucken, ob kurz vor Feierabend bei GetEx noch so gearbeitet wird. Ja, wird es. Ist also auch erledigt. Und Jetzt machen wir den finalen Schlussspurt. Ich verkaufe jetzt auch noch Nike. Wie gesagt, ihr könnt gleich skippen. Ich werde die Aktien alle nochmal besprechen. Ich verkaufe jetzt noch Nike. 16, Limit 59 raus. Ich verkaufe darüber hinaus die Visa. Es wird eng, es wird eng, es wird eng. Für 7 Stück 290. 290, zack. Und jetzt ist eigentlich 22 Uhr. Ich probiere es jetzt trotzdem noch schnell, die Aktie von PayPal nochmal zu kaufen, aber es könnte sein, dass es jetzt nicht mehr klappt. Mal gucken. Schauen wir mal. Es ist kurz nach 22 Uhr. Mal sehen, wie in München noch gearbeitet wird. Ich würde die Position in der Tat, weil ich jetzt einige Aktien auch aus den USA verkauft habe, hier ganz gerne nochmal spürbarer aufstocken. Bin bei 2000 geteilt durch 57, bin ich bei 35 Aktien. Also legen wir hier nochmal 35 Aktien rein. Bereiten die Order so vor, dass das Limit bei 57,20 liegt. Und jetzt bin ich selber gespannt. Also spannend. Es ist 22:00:50 in München, wird offenbar noch weiter gearbeitet. Vielleicht habe ich auch irgendwelche Handelszeiten nicht richtig mitbekommen. So, das war jetzt ein schneller Ritt. Deswegen einfach auch nochmal zurück auf den ersten Hektikverkauf, den ich gerade durchgeführt habe. Das war die Nasdaq-Aktie, die eine ganze Weile im Depot schon war, wo ich die Umbuchung mitgenommen habe, wo ich schön Dividenden kassiert habe, wo ich dann auch schon mal im September vor einem Jahr, also September 24, 15 Aktien damals zu einem Kurs von 65 Euro verkauft habe und jetzt eben nochmal die restlichen 30 zu 75,22. So, warum die Nasdaq verkauft? In euren Unterlagen ist natürlich auch eine Nasdaq-Seite drin. Das ist die falsche Seite, die ich hier sehe. Aber sie lässt zumindest schon mal an einer Stelle etwas erkennen, wo ich in der Tat ein bisschen sensibler hingeguckt habe. Nämlich, sie lässt erkennen, dass zumindest in der historischen Herleitung diese Aktie einigermaßen überbewertet wirkt. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe das schon mal, glaube ich, gesagt, dass ich auf diese Dinger hier nicht so viel gebe, weil bei der Berechnung dieses sogenannten Guru-Focus-Value vor allen Dingen auf vergangenheitsbasierte und basierende Multiples Wert gelegt wird. Und wenn ihr euch im Moment das Ganze bei Hermes anguckt, dann ist eine Hermes-Aktie quasi leicht unterbewertet, was ich bei einem KGV von weiterhin irgendwas im 40er-Bereich für vorsichtig formuliert, weiterhin ambitioniert halte. Ich springe jetzt mal auf die Financials und da ist es eben so, dass man der Gesellschaft weiterhin zutraut, hier weiter zuzulegen. Beim Gewinn pro Aktie nämlich sagt, in diesem Jahr dürften es so 3,35 werden. 3,35 bei einem Aktienkurs von 88 entspricht dann einem KGV von 26. Das ist bei dem Track Record, den die Nasdaq hat, ja, auch nicht effektiv ultimativ teuer. Es ist ein Ist-KGV im Moment von 28, aber wenn man sich mal anguckt, dass man diesem Unternehmen kapitalmarktseitig zutraut, im Jahr 27 bei 4,18 Dollar zu sein, ist es ein 20er KGV in 2027. Das Problem ist, ich habe mit den ganzen Börsenbetreibern so das ein oder andere Problem. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob die dauerhaft an den Stellen weiterhin die Gelder verdienen werden, die sie gewohnt sind. Durch Tokenisierung, wo die Nasdaq am Anfang September bekannt gegeben hat, dass sie da jetzt auch mit der Tokenisierung von Wertpapieren loslegen will und das selber machen will. Aber die treffen da eben auch auf kapitalmäßig gut ausgestattete Konkurrenz. Also ob das eine Coinbase ist, ob das eine Robinhood ist, die da einiges machen, ob das eine Kraken ist. Also da gibt es viele Konkurrenz. Und die Bedrohungslage und die Wettbewerbssituation wird einfach intensiver. Und ich bin ja aus ähnlichen Gründen auch bei der Deutschen Börse AG nie aktiv geworden, weil ich diese Margen, die diese Unternehmen haben, Grossmarge hier 40%, Nettomarge in dem Bereich von knapp 20%, für einfach nicht so nachhaltig halte und deswegen für mich so gesagt habe, also wo es jetzt sowieso in eine Verkaufssendung gemündet ist, nutze ich das vielleicht einfach auch mal zum Aussteigen. So, das zur Nasdaq. Dann habe ich eben in einer gewissen Hektik auch die Nike-Aktie verkauft. Die Nike-Aktie hatte ich gekauft, weil ich im ersten Halbjahr mit Timo Pache, Chefredakteur von Kapital, einen Podcast aufgenommen habe aus der Serie Aktien fürs Leben. Grundsätzlich ist das eine Aktie fürs Leben, aber dieses Unternehmen ist in einigermaßen hartem Fahrwasser aktiv. Ich realisiere hier einen leichten Verlust, der im Wesentlichen eigentlich dollarbasiert sein dürfte, weil seit März, bezogen auf heute, hat der Dollar eben einigermaßen an Wert verloren. Also hier hat die Aktie in der Originalwährung zwar nichts verloren, aber das ist eben auch etwas, wo man sich mit auseinandersetzen muss, dass man hier eben Verluste bei einem gleichbleibenden Aktienkurs erzielt. Es könnte aber eben noch weitergehen. Unmittelbar vor der Sendung gab es nochmal einen kleinen Alert im Wall Street Journal zu dem Thema Nike Earnings. Und die Überschrift war: Nike Earnings could make or break the stock's turnaround story. Und es geht um die Q1-Erwartungen. Q1, muss man ja auch immer sagen, immer noch mal zur Erinnerung deswegen, weil das Geschäftsjahr von Nike ja aus irgendwelchen Gründen im Mai endet. So, das heißt, die Q1-Zahlen sind die Zahlen für Juni, Juli und August. Und die werden jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Sendung vielleicht schon vorliegen. So, und die Q1-Erwartungen sind eben ein bereinigtes EPS, also bereinigte Gewinn pro Aktie von 27 Cent, also auf Jahr hochgerechnet irgendwie $1,08. Da geht's eben darum, dass Analysten im Moment eine Erholung als entscheidend für das gesamte Turnaround-Narrativ sehen. Die Aktie hat in den letzten 3 Jahren etwa 30% verloren, liegt auf einem Kursniveau wie 2018. Und auch hier ist es so, dass ich sage, in so einem Konsumtitel muss ich im Moment nicht investiert sein bei einer ja durchaus vorhandenen Skepsis gegenüber den USA, die ich habe, und zwar jetzt nicht wegen irgendwelcher Menschen im Weißen Haus, sondern auch, wie dort gerade die Wirtschaft läuft. Und wenn es bei der Wirtschaft nicht läuft, dann kauft man sich vielleicht auch nicht unbedingt die neuesten Sneaker von dem tollsten Basketballspieler, sondern hält dieses Investment in etwas teurere Produkte vielleicht zurück oder kauft sich zumindest preiswertere Nike-Treter. Also vor dem Hintergrund war es einfach so, dass ich mich im Zuge der Vorbereitung im Grunde genommen ja dann auf einmal viel mit US-Aktien beschäftigt habe und dann eben einfach durchgegangen bin, wo setzt nicht ein sofortiges Unwohlsein ein. Bei Nike hat ein Unwohlsein eingesetzt und das ist ja das, was wir hier in Sendungen auch immer wieder versuchen zu vermitteln. In dem Moment, wo ihr euch mit einer Anlage nicht mehr wohlfühlt, gibt es ja auch die sehr, sehr komfortable Möglichkeit, auf den Verkaufknopf zu drücken und sich dieser Sache zu entledigen. Das habe ich getan und das habe ich nicht nur bei der Nike getan und bei einigen anderen Unternehmen in dieser Sendung. Das habe ich im Schlusssport dieser Sendung auch bei der Visa-Aktie getan, von der jetzt eben auch keine Stücke mehr im Depot sind. Und deswegen nach unten scrollen. Wir sehen hier eine sehr, sehr lange Dividendenhistorie. Es gab die Einlieferung im November 2020 mit Eröffnung und Inbetriebnahme des Scalable Depot. Es wurden damals 7 Aktien übertragen. Ja, und diese Aktie habe ich jetzt für 290 verkauft. Eingekauft habe ich sie offenbar für etwa 164 Euro am 25.07.2019. Das entspricht einem Kursgewinn von 77% und einer annualisierten Rendite von 9,7. Da sage ich jetzt mal auch, das ist okay, aber das ist jetzt auch nicht bahnbrechend. Und auch hier ist es eben so, dass ich mir bei einem erneuten Anschauen vor allen Dingen vor Augen geführt habe, was diesem Unternehmen hier zugetraut wird und wie die Multiples dieses Unternehmen eben auch aussehen. Na, und hier ist es ein Multiple mit einem Ist-KGV von 30 für eine Dienstleistung, die ohne Zweifel extrem margenstark ist, Wo ich mir aber ehrlicherweise auch vom Regulator mal das ein oder andere wünschen würde, dass er da auch einschreitet und vielleicht bestimmte Kapriolen, die sowohl von Kreditkartenfirmen als auch bei der Aktie, die den Schlusspunkt dieser Sendung bilden wird und die ich gerade nachgekauft habe, wo auch Kapriolen vorkommen, wo ich mir einen Regulatoreingriff in etwas umfangreicherem Maße mal wünschen würde. Hier werden zwar noch Gewinnsteigerungen in den Raum gestellt von 15% und ein Gewinn auch von $14,50 in den Raum gestellt, und bei $341 geteilt durch $14,50 entspricht es einem 27er KGV von 23. Ja, der Burggraben bei Visa, bei Mastercard, bei American Express ist da, aber es gibt eben auch andere Anbieter, die das Zahlen mit ermöglichen. Da sind die beiden großen Mobiltelefonanbieter zu nennen und vor allen Dingen die Softwareanbieter Apple und natürlich auch Google beziehungsweise Alphabet beziehungsweise als System dann eben Android. Und sagen wir mal so, das ist eine Aktie, da habe ich mich gefreut, dass sie da ist. Die hat ein schönes Kursplus gemacht, aber es soll ja auch weiterhin ein bisschen fokussierter hier werden. Und es gibt eben auch bei dem ganzen Kreditkartengeschäft in den USA durchaus ein paar Risiken, die einfach darin liegen, wie viel Kreditkartenschulden es eigentlich im Moment so gibt und welches Risiko daraus auch für Unternehmen resultieren. Das kommt natürlich nicht alles und vielleicht kommt da auch so gut wie gar nichts bei Visa an, weil sie im Zweifelsfall nur die Plattform bereitstellen und die Schulden von einer Bank dann quasi ermöglicht werden, die Herausgeber dieser Karten sind. Aber wenn es zu einem gewissen Platzen dieser Kreditkartenschuldenwelle kommt, dann wird sich das auch aufs Geschäft von Visa auswirken. Und wie gesagt, hier ist es für mich einfach so ein Punkt, wo ich sage, da bleibe ich vielleicht mal ganz gerne jetzt an der Außenlinie stehen und bin sehr gespannt, wie ihr dieses Thema Visa und den Verkauf auch seht, auch kommentiert. Und die letzte Transaktion, die ich dann in einem gewissen hektischen Treiben durchgeführt hatte, war der Kauf, der Zukauf der PayPal-Aktie, wo es für mich einfach so ist, dass die Situation des Value Plays, das ich mit Stefan, auch da wieder Stefan Waldhauser, die letzten Male besprochen hatte und wo ich dann die Aktie auch hier das erste Mal gekauft hatte. Ich habe sie in einem anderen Depot auch nochmal in etwas größerer Stückzahl drin, aber wo ich jetzt hier einfach in Nuancen auch immer mal wieder aufstocken werde, weil das gesamte Spiel, das gesamte Value Play dieser Aktie ja etwas ist, was für mich sehr eingängig ist. Also, dass eine Unternehmung, die mit einem KGV von knapp oberhalb von 10, mit einer ordentlichen Liquiditätsquote von mehreren Milliarden durch die Gegend laufend, so aktiv ist, dass sie eben auch eigene Aktien zurückkaufen. Und die kaufen ordentlich eigene Aktien zurück. Und irgendwann setze ich dann darauf, dass der Markt auch wahrnimmt, dass dieses Unternehmen mehr wert ist. Und hoffe natürlich, dass ich nicht irgendwas ganz Kräftiges übersehe, was dazu führt, dass diese Aktie im Moment auf diesem niedrigen Kursniveau gehalten wird. Und apropos übersehen, da ich ja jetzt um 22.16 Uhr in der etwas lockereren Phase auch bin, wo ich mal kurz Dinge nachgucken konnte, will ich euch eine Sache nicht vorenthalten. Es gibt übrigens wahrscheinlich seit längerem eine Handelszeit von GetEx, die von 7.30 Uhr bis 23 Uhr geht. Also es wäre gar nicht nötig gewesen, dass ich eben diese Hektik an den Tag gelegt habe, weil ich komplett entspannt bis 23 Uhr jetzt noch machen könnte und diese Sendung damit auch jetzt noch ganz entspannt mit Transaktionen hätte versehen können. Aber die PayPal-Aktie war in der Tat die letzte Transaktion, die ich mir für heute vorgenommen habe. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich jetzt relativ entspannt die Gelegenheit auch nutzen kann, um euch nochmal hier durchzuführen, was heute eigentlich alles so passiert ist. Der Verkauf von About You und das Realisieren eines ganz ordentlichen Verlusts, das Aufstocken der Mutares-Aktie, der Verkauf von Vimeo mit einem sehr, sehr schönen Gewinn. Leider zu gering, aber man kann nicht alles haben im Leben. Einem kleinen Gewinn bei Walt Disney, wo mir die politischen Wehen zu komplex werden. Zweifel an dem Ertragspotenzial und auch an der Bewertung von einer 3M und einer von mir nicht näher angeschauten Solventum. Und dann die schnellen Verkäufe von Deere, Nasdaq, Nike und Visa. Ich bin mir jetzt gerade etwas unsicher, ob ich Deere eigentlich etwas intensiver besprochen habe. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann fordert es einfach nochmal an. Das kann ich gerne nochmal nachliefern. Und abschließend eben der Kauf von PayPal und damit die Aufstockung. Das Ganze ist aber deswegen auch ganz angenehm, weil ich jetzt in einer Situation bin, dass das Konto, was ich ja leicht ins Minus gefahren habe durch die eine oder andere Transaktion, die ich gemacht habe, jetzt wieder deutlich im Plus liegt. Knappe 6.900 Euro. Die sind auch notwendig, denn wenn ihr euch an ein paar Sendungen zurückerinnert, als ich über das Immobilienaktiendepot gesprochen habe, da ist im Grunde genommen noch etwas offen, wo ich selber noch investieren muss. Und nachdem ich ja bei Hypoport ein bisschen aufgestockt habe, sind es immer noch rechnerisch 5.898 Euro und nicht zu vergessen 53 Cent, die quasi zu investieren sind, um dann auf dem Niveau zu sein, das Geld investiert zu haben, was quasi dem Gegenwert entsprochen hat, als ich die Aktien von meinem Vater übernommen habe. Dann wäre dieser Bereich bei 97.417 Euro. Und das ist jetzt eben einfach möglich. Das mache ich aber zu eurer Beruhigung, obwohl ich ja um 22.22 Uhr noch 38 Minuten Zeit hätte. Nicht mehr heute, denn das habe ich nicht vorbereitet. Nicht richtig vorbereitet habe ich auch diese Übersicht, aber wir können zumindest mal dahin scrollen, denn der US-Bereich ist ja jetzt ein bisschen kleiner geworden. Aber es sind weiterhin Unternehmen enthalten, wie eine Alphabet, bei der ich im Moment keine Handlungsnotwendigkeit sehe, eine Douglas Elliman, die ich mir mal in der Tat genauer angucken will, ob sie fürs Immobilienaktiendepot in Frage kommen. Eine Intel ist mit dabei, eine Lennar, die ja auch im Immobilienbereich tätig sind und auch das ein oder andere auf und ab hinter sich gebracht haben. Die Lüft-Aktie, die im Bestand ist und da auch bleiben wird, auch da eine Waldhauser-Aktie, also mal schauen, was da noch so passiert. Die Metro, ein kanadisches Unternehmen, was auch von den Bewertungszahlen ganz in Ordnung aussieht, hatte ich mir auch angeguckt. Die Pepsi hatte ich ja gerade erst gekauft. Tor Industries war in der Tat eine Aktie, wo ich ein bisschen überlegt habe, aber wo ich gesagt habe, also man muss es mit den Transaktionen da jetzt auch nicht übertreiben. In der heutigen Sendung gab es 10, so viel wie noch nie. Und von daher habe ich dann irgendwann auch gesagt, also da ist jetzt keine Not am Mann. Das ist eine Position, die kann auch liegen bleiben. Bei TrueBridge sollte ich den Kollegen Christian Schmidt mal wieder einladen. Vielleicht hat der auch im Nebenwertebereich oder im Mikrobereich, im für Echtgeld TV zulässigen Mikrobereich, noch etwas, was er machen kann. UPS muss ich mir sicherlich mal angucken. Aktie liegt 14,4% im Minus. Das ist ein bisschen nervig, weil ich mir da eigentlich schon was anderes von versprochen habe und der lustigerweise auch vom Alexander Fischer dabei unterstützt und bestärkt wurde. Naja, und Warner Brothers Discovery, die hatten wir ja nun heute. Also von daher in den USA und in Kanada sind weiterhin jetzt noch 27.500 Euro investiert. Aber das ist eben jetzt schon so ein anderer Schnack. Und da sei dann auch nochmal auf die Insights-Funktion verwiesen, wo wir jetzt nach diesen Transaktionen ja auch nochmal einen Blick reinrichten können, wie nämlich jetzt nach diesen Transaktionen die Allokation aussieht. 90% in Aktien. Und da können wir ja auch die Region uns mal zeigen lassen. Okay, 95% Industrieländer. So, und jetzt ist es eben so, dass hier der Anteil von den USA bei 31%, da bei 33% liegt. Das liegt möglicherweise an einer noch nicht erfolgten Aktualisierung dieser Grafik. Ich würde vermuten, dass diese Zahl hier eher stimmt. Das geht eben auch durch die ein oder andere ETF-Position so zusammen. Aber in den USA also weiterhin 97.000 Euro investiert von den insgesamt 344.000 Euro. Also von daher immer noch ein ganz passabler Anteil, aber eben nicht der Anteil, der viele von euch ja beim MSCI World einfach begleitet und wo die Gewichtung hier seit vielen, vielen Jahren ein Thema des zumindest kritischen Hinweisens ist. Also ich im Moment ungefähr hier mit einem US-Anteil von knapp 30% immer noch mit dabei in aus meiner Sicht ganz guten Unternehmen. Und das ist es jetzt aber wirklich für heute gewesen. Es sei nochmal auf die Unterlagen verwiesen, wo ich vorhin schon die Deer kurz angezeigt habe. Die Nasdaq ist auch noch mit enthalten, Nike und Visa natürlich auch. Aber ansonsten ist es so, dass es jetzt 22.27 Uhr geworden ist. Ich glaube, das hatten wir bei EchtGeldTV noch nie. 10 Transaktionen in einer Sendung, eine Aufnahme von 21 Uhr bis 22.27 Uhr. Ihr werdet sehen, dass ein paar Minuten auch verschwunden sind, weil dann da doch Pausen mit dabei waren, wo getrunken wurde, nochmal nachgeschaut wurde und ähnliches. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentierung. Lasst uns da auch gerne über die Aktien so ein bisschen reden. Also wo habt ihr andere Sichtweisen? Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf und freue mich auf diese Kommentare. Und vor allen Dingen wünsche ich euch, wie üblich, dass ihr gesund bleibt und dass ihr investiert bleibt. Und dann, wenn das beides erfüllt ist, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal bei EchtGeldTV wieder. Macht's gut. Bis dahin einen tollen Tag der Deutschen Einheit. Den habt ihr hoffentlich. Denn ausnahmsweise ging diese Sendung ja schon am 2. Oktober live. Und wenn ihr es am 3., 4. oder sonst was Oktober seht, dann hattet ihr hoffentlich einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Und auch das ist vielleicht mal ein Grund, immer wieder daran zu denken, wie gut es uns eigentlich trotz aller Missstände geht und was für ein Privileg es auch ist, sich darüber Gedanken machen zu können, was man so alles mit überschüssigem Geld, was man eben nicht ausgeben musste, machen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.